Am letzten Samstag fand zum Auftakt der Aktivitäten zum 1. Mai des 1. Mai-Komitees in der Zeughaushalle 5 in der Kaserne eine Frauenveranstaltung statt mit Frauen aus der DDR, einer Vertreterin aus den Philippinen und einer Frau aus Kuba. Am Podiumsgespräch wurde vor allem darüber gesprochen, wie die Situation für die Frauen in den verschiedenen Ländern ist. Dabei sind vor allem die Unterschiede bekannt geworden, wie zum Beispiel, dass in der DDR 90% der Frauen eine Lohnarbeit haben. In Kuba sieht es ähnlich aus, während auf den Philippinen die Mehrheit der Frauen keine gesicherte Lohnarbeit haben. Diese Unterschiede liegen eigentlich auf der Hand, da die DDR als ehemaliges sozialistisches Land zu den industrialisierten Staaten gehört. Kuba ist zwar ein Trikontland, hat sich aber befreit und ist heute noch sozialistisch. Während die Philippinen auch ein Trikontland sind, das nach wie vor unter der Kontrolle des US-Imperialismus steht, von diesem ausgebeutet wird und in dem das Volk für die nationale Befreiung kämpft. Die Diskussion ist dann ziemlich typisch verlaufen. Die Geschehnisse in dem sogenannten Osten, speziell in der DDR, beherrschen ja schon seit über einem halben Jahr die Medien. Dementsprechend wurde auch hauptsächlich über die DDR gesprochen. Auf der anderen Seite wurde Kuba kritisch unter die Lupe genommen und die Philippinen gingen ziemlich unter. Ebenso ging auch öfters die Frauenperspektive in der Diskussion verloren. Am Ende waren sich die vier Frauen auf dem Podium jedoch einig. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir die Ereignisse in einem internationalen Zusammenhang sehen und vor allem verbunden mit den Ländern des Trikonts. Gerade als Frauen, die wir nirgends auf der Welt frei sind, ziehen wir immer noch am gleichen Strick. Wie wir ausgehend von den verschiedenen Situationen, in denen wir leben und kämpfen, uns gegenseitig unterstützen können, an diesem Punkt möchten wir hier die Diskussion fortführen. Allerdings nicht mehr als Podiumsgespräch, sondern als Diskussion unter uns, da das Thema uns Schweizerinnen ja auch betrifft. Cecilia aus den Philippinen und Petra aus Leipzig konnten leider heute nicht ins Studio kommen. Die Frauen, die heute hier sind, stellen sich am besten kurz selber vor.
Ja, ich bin Annette aus Ost-Berlin. Ich bin 26 Jahre alt und Germanistin. Ich schreibe meine Doktorarbeit über Lyrik, Frauenlyrik.
Ich heiße Conchita Libera Labrada, komme aus Kuba, aus Havanna. Ich bin Wirtschaftlerin. Ich arbeite dort als Assistentin an der Universität Havanna. Und zurzeit studiere ich hier in St. Gallen. Mein ein Vertiefungsstudium Marketing und ich freue mich sehr, um hier zu sein.
Ich heiße Sibyl und ich komme aus Zürich. Ich studiere immer noch an der Uni in Zürich Soziologie und Ethnologie und bin hier in der Schweiz so in der autonomen Frauenbewegung aktiv.
Ja, und ich bin Bianca und arbeite zurzeit an der Frauenstelle im LoRa und bin auch in der autonomen Frauenbewegung aktiv hier in Zürich. Was ich schon vorher erwähnt habe, ist, dass bei einem Podiumsgespräch wie dem am Samstag der Graben zwischen dem Tritt-Kont oder den Ländern Tritt-Kont oder hier den Frauen aus dem Tritt-Kont und den Frauen aus den Metropolen, sofern wir die DDR auch zu den Metropolen zählen können, jetzt ziemlich groß ist. Woran denkt ihr, was es liegt, dass dieser Graben jedes Mal praktisch entsteht oder nicht so einfach zu überbrücken ist?
Ja, es ist eine ganz schön schwierige Frage. Wenn man dabei von uns ausgeht, also in der DDR, dann wurde das immer so staatlicherseits gelöst und die Leute, für die Leute war das alles viel zu abstrakt. Also wenn man es so nimmt, bei uns wurden Ausländer reingeholt ins Land, aber die wurden immer ferngehalten von der Bevölkerung, die konnten sich nicht assimilieren im Land. Also das beste Beispiel sind die Vietnamesen. Also als damals der vietnamesische Befreiungskrieg noch war, dann haben wir alle Solidarität gespendet und wir haben Altstoffe gesammelt und das Geld dann gespendet. Aber als die Vietnamesen dann ins Land kamen, um Arbeitskräfte zu werden und in der DDR zu arbeiten, da war da ein unheimlicher Graben zwischen den Vietnamesen und den DDR-Bürgern. Aber weil sie einfach auch vom Leben im Land ferngehalten wurden. Und jetzt wurde also bekannt, unter welchen Bedingungen sie leben. Sie haben jeder 5 Quadratmeter, es betrifft nicht nur die Vietnamesen, auch die Kubanerinnen und Kubaner. Und sie arbeiten in Betrieben, werden auch zum größten Teil unterbezahlt. Und zum Beispiel Frauen mussten, wenn sie schwanger wurden, abtreiben. Und das sind Sachen, die wir auch gar nicht wussten. Aber was eben sonst so in der Welt umging, das war für die meisten gar nicht interessant oder sie haben sich mit ihren eigenen Problemen beschäftigt.
Also ihr habt auch nichts erfahren dann über die Situation dieser Leute, die bei euch im Land sind, in ihren entsprechenden Ländern, also in Vietnam oder Kuba oder so?
Ja schon, aber das wurde eben mit dem administrativen Sprachgebrauch eben in den Artikeln beschrieben, aber das wirkliche Leben der Länder wurde kaum bekannt und das hing auch damit zusammen, dass die Leute ja nicht verreisten oder nicht verreisen konnten und sich das auch gar nicht ansehen konnten.
Also ich denke, hier liegt es ja im Moment auch ziemlich stark daran, dass unsere Augen vor allem jetzt mal nach Europa gerichtet sind, nach Osteuropa und in den Medien auch das dauernd ein Thema ist und das prägt sich natürlich auch auf die sogenannte Alternative oder Linke Szene ab, also dass dann auch vor allem daran das Interesse war und das auch relativ neu ist, denke ich, jetzt eine Veranstaltung, an der Frauen aus den Metropolen sind, wo ein Interesse ist, zusammen mit Frauen aus dem Tritt-Kont und dass wir da überhaupt nicht fähig sind, weil sonst meist verläuft es ja so, dass eine Veranstaltung zu einem Land im Tritt-Kont-Land ist oder eine Veranstaltung zum anderen Land, wobei das eigentlich sehr selten war, so Veranstaltungen zu Ländern in Europa oder USA oder so.
Ich glaube, wenn wir uns so oder wenn wir versuchen, so ein bisschen zu analysieren, warum denn so ein Graben auch zwischen Frauen aus dem Tritt-Kont und hier besteht, das ist mir ganz stark aufgefallen an der Veranstaltung. Oft legen wir hier in den Metropolen vielleicht mehr Wert auf die patriarchale Unterdrückung, auf die sexistische Unterdrückung, dass wir das ganz stark so empfinden und auch dagegen ankämpfen wollen. Und jetzt so zum Beispiel an dem Gespräch auch am Samstag ist dann von den Frauen aus dem Tritt-Kont wurde dann eher so die materielle Not oder mal die nationale Befreiung oder was das auch heißt, jetzt im Falle von Kuba, gerade so neben der USA zu leben, stark in den Vordergrund gerückt. Und also für mich ist es dann immer so schwierig, so ein bisschen eine Position dazu zu haben. Oder ich schwanke dann immer so hin und her zwischen, bin ich jetzt da eurozentristisch, wenn ich trotzdem finde, dass auch die Frauen in Kuba irgendwie noch nicht ihre Befreiung haben und das dann aber von kubanischer Seite dann, also eben es wie nicht so stark in den Vordergrund gerückt wird. Oder ich habe da dann, ja, es macht mir dann einfach Mühe, so irgendwie eine Position dazu zu beziehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du, also wie du das siehst aus Kuba, das finde ich immer sehr interessant.
Das ist sehr kompliziert zu erklären. Ich habe nachgedacht, warum vielleicht die Probleme so unterschiedlich sind. Ja. Zum Beispiel, ich habe ganz deutlich bemerkt, dass die Frauen in der dritten Welt überhaupt nicht im Vordergrund nehmen, Kampf gegen Männer zu unterstützen. Also sie denken, wir müssen zusammen mit den Männern kämpfen, zuerst um unsere Befreiung zu erreichen und dann vielleicht andere, unsere Selbstverwirklichung zu erreichen. Und in Kuba ist noch so. Also wir haben nicht so viel diese Trennung von sexuellen Problemen, ja, gehabt, nie. Wir haben als Idee, wir müssen immer noch zusammen mit den Männern alles machen und lösen und versuchen zu lösen. Und ich finde, das Problem besteht darin, dass wir bedroht sind. Und weil das Hauptproblem ist, dann lassen wir die anderen Probleme als sekundär. Und das war sehr, sehr deutlich jetzt in unserer Tagung. Es war ein Kongress, Frauenkongress in Havanna, vor einem Monat ungefähr oder weniger. Und die Frauen hatten ein Jahr lang diskutiert über unsere eigenen Probleme von Frauen in Kuba. Und trotzdem war in dieser Tagung nur das Problem von der Bedrohung und diese TV-Marti gesprochen, weil das ein sehr schwieriges Problem ist. Und wenn wir die Frauen der anderen Länder Lateinamerikas sehen, was sie diskutieren zum Beispiel, sind auch Probleme zum Beispiel von Hunger, von Analphabetismus, Armut und so weiter. So ganz allgemeine Fragen.
Aber also all diese allgemeinen Fragen betreffen ja auch die Frauen in einer bestimmten Art und Weise, die meist unterschiedlich ist, von der, wie es die Männer betrifft. Und also was mir jetzt auffällt mit den ganzen Entwicklungen, die am Laufen sind, also dem Zusammenbruch vom Sozialismus in den Ostblockländern und dass das wie ein Feindbild verloren gegangen ist, also ein Feindbild, auf das sich der Westen die ganze Zeit stützte. Und ich denke, dass da wie ein neues Feindbild gesucht werden muss, um die Einigkeit im Westen auch zu behalten. Und dass da jetzt, also jetzt in den Wirtschaftsteilen der Zeitung kann Mann und Frau immer mehr lesen, dass die Überbevölkerung, dass das quasi eine neue Gefahr ist, dass die Überbevölkerung, und wenn Sie von Überbevölkerung sprechen, meinen Sie immer die Länder des Trikots, also Asien, Lateinamerika, Afrika, obwohl ja die Bevölkerungsdichte in den meisten westeuropäischen Ländern viel größer ist als in allen Trikot-Ländern oder in den meisten. Also, dass das die große Gefahr ist quasi, dass die Umweltverschmutzung wegen der Überbevölkerung immer schlimmer wird und etc. Also das heißt, Sie sprechen auf, also ich denke, um das zu bekämpfen, sehen Sie Bevölkerungskontrolle. Und bei Bevölkerungskontrolle werden immer die Frauen ganz speziell angesprochen. Und ich denke, das ist ja auch etwas, was für die Frauen, vor allem im Trikot, sehr wichtig sein muss, wo es klar geht, es um all die Probleme. Eins davon ist auch Bevölkerungskontrolle. Und wie denkst du, haben die Frauen dazu eine Position oder...
Das ist leider so, keine einheitliche Position, obwohl wir in Kuba ganz deutlich denken, dass zum Beispiel, was in Südamerika gemacht worden ist mit dieser Bevölkerungskontrolle, nicht in Ordnung ist. Aber selbst die Frauen sind noch nicht in der Lage, im Durchschnitt solche Probleme in Hand zu nehmen. Man muss sehen, welchen Stand oder Niveau, ja, der Ausbildung in diesen Ländern ist. Und sind gerade die Frauen, die am meisten leiden, ja? Und nicht ausgebildet sind.
I know it's near the knuckle, but I can tell when I see a real man. When it comes to reality, I've only just begun. You've got a grasp of the real situation. I just blunder about in a close approximation. And you know a lot of people. You're always drinking with your friends, aren't you? You know a lot of people when you've got a lot to spend. I'm not a real woman, I don't nod my head or be
patiently wait for your favours in bed. I don't wear less panties at waste away prices or bondage and scanties at masochist dances. I'm not a real woman, don't waggle my hips or flap on my eyes or shackle my lips. And I'm not a lemon, so please don't squeeze my bits. I'm not a real woman, I don't aim to please. Twinkle my knickers or go to my knees. The nails on my fingers are tattered and torn. I've had dirty hands from the day I was born. I'm not a real woman, I don't nod my head or patiently wait for your favours in bed. I'm not a lemon, so squeeze your own instead.
I'm generous, I'm mean, I'm a thorn to myself. I just laugh at everything you say. Don't be surprised if I don't look into your eyes. My eyes are running a million miles away.
Ich wollte noch mal kurz auch auf die andere Frage zurückgehen, oder das ist im Zusammenhang. Also, weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, dass jetzt an der Tagung der Frauen in Kuba, ich habe auch davon gelesen und so, vor allem eben wieder die nationale Selbstbestimmung so im Vordergrund steht, dann ich weiß nicht, also ich war auch schon mal in Kuba und ich habe immer versucht, so ein bisschen mit den Frauen zu reden und ich wollte immer so rausfinden, zum Beispiel, also ist denn das wirklich so für die Frauen, dass das also in ihrem Bewusstsein so das Prioritäre ist, dass sie als Bedrohung empfinden, weil im tagtäglichen Leben habe ich oft gesehen, eben wie die Frauen irgendwie sich wirklich zu Tode schuften mit Kindern, Arbeit und dann noch am Abend an Veranstaltungen oder Sitzungen und das dann auch noch gegen die Männer zum Teil mussten durchkämpfen und überhaupt so der Widerspruch auch zwischen Frauen und Männern doch sehr groß war für mich so von aus, als ich das gesehen habe. Und dann war das immer so, also eben dann habe ich mich so gefragt, ob sie das wie weniger, irgendwie weniger wichtig ansehen oder ob sie das doch nicht so betrifft, wie es mich betroffen hat, als ich in Kuba war, weil ich habe das zum Teil ziemlich auch aggressiv so ein bisschen empfunden, das Verhalten der Männer gegenüber mir. Und ja, also das weiß auch nicht, wie du das siehst.
Ja, das ist auch ist nicht einfach. Es sind viele Probleme damit verbunden. Man muss zuerst denken, wie unser Temperament ist. Vielleicht findest du, dass die Männer so aggressiv sind, weil diese Männer temperamentvoll sind. Zum Beispiel mir hier in der Schweiz. Ich finde, das ist so langweilig. Ja? Ich höre gar nicht. niemand sagt was, du bist schön, du hast schöne Augen und so. Das ist für uns normal und in Lateinamerika, das ist ganz normal. Also von dieser Seite sehe ich nicht das Problem, aber trotzdem, das stimmt schon, dass wir auch uns überlegen, wie können wir unsere Probleme lösen, weil wir doppelt belastet sind. Und das sind Fragen, die wir in unserer Frauenorganisation diskutieren. Wie können wir zum Beispiel am Wochenende, wenn wir Verteidigungsübungen haben, das lösen? Ne? Wir haben Kinder, auch die Familie, wir müssen sauber machen, kochen und die Wäsche waschen, alles. Das stimmt schon. Und ich habe schon am Sonnabend erzählt, wie alles im Gesetz steht. Ja, alles ist gesetzlich geregelt. Aber wie in der Wirklichkeit das gibt, stimmt gar nicht. Zum Beispiel, wir haben eine, wenn wir heiraten, wird gelesen, Frau und Männer müssen alles zu Hause machen, ja, gleich. Und in der Wirklichkeit, das ist nicht so. Und die Frauen sind doch sehr, sehr stark belastet. Ich kann von mir selbst reden. Ich muss zu Hause viel machen. Aber man muss immer im Kampf sich durchsetzen und trotzdem dem Mann etwas geben. Das ist das Problem. Ich finde in Kuba, die Kubanerinnen finden das manchmal selbstverständlich und machen das sehr Opfer, ja, als Opfer, aber die wollen das nicht als Recht nehmen. Und das ist sehr kompliziert, wenn man diese Ausbeutung der Frau schon in der Mentalität der Frau verankert ist. Wie kann man das rausgenommen werden? Das ist das Problem und das haben wir auch viel, sehr toll diskutiert. Aber das ist auch ein Prozess, der sehr langsam läuft. Es gibt schon Frauen, wie ich, die Kinder und Männer verlassen, um eine Karriere durchzuführen. Und die lernen selbst, ja, wenn die das machen müssen.
Und wie werden die aufgenommen in Kuba? Was wird von den Frauen gesagt?
Das ist sehr interessant, eine Frage. Selbst meine Kolleginnen finden das nicht in Ordnung. Also was ich mache, weil ich jetzt mache, weil mein Kind zu Hause allein ist mit dem Vater. Aber ich muss das einfach machen. Es tut mir leid. Aber selbst, ich glaube, die kritischen Meinungen kommen selbst von den Frauen, nicht von den Männern.
Das ist bei uns so ähnlich. Also bei uns wird ja fast jede dritte Ehe geschieden und die Kinder bleiben meistens bei der Mutter. Und selbst wenn der Vater besser mit den Kindern klarkommt, würde es, macht es selten eine Frau, weil sie im Grunde genommen dann alles verloren hat. Also sie wird als Karrieristin hingestellt oder die meisten Frauen machen es deshalb nicht, selbst wenn sie mit den Kindern weniger klarkommen.
Aber ich denke, also dass du vorher mal gesagt hast, dass die Frauen in Lateinamerika oder auch eben in Kuba vor allem mal die so wie ein Überproblem sehen, sei das der nationalen Befreiung oder der in Kuba die Bedrohung. Also ich denke zum Beispiel, das Beispiel Philippinen zeigt ja, dass die Frauen, also Philippinen, wo es eine ziemlich starke Frauenbewegung hat, die auf jeden Fall einen bestimmten Teil der nationalen Befreiungsbewegung ausmacht. Dass sie zwar klar sagen, zuerst nationale Befreiung, aber wir warten nicht bis zur nationalen Befreiung, bis wir auch für unsere Rechte als Frauen kämpfen. Und ich denke, ähnlich sieht es ja auch in der DDR jetzt aus, also wo ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Probleme kommen, aber auch bei den ganzen Demonstrationen um die Wende. Also ist sehr schnell gegangen, dass sich die Frauen angefangen haben zu organisieren als Frauen. Und woher denkst du, dass das gekommen ist? Also warum sich da die Frauen nicht mehr einfach mit den Männern zusammen den Problemen oder den für die Veränderung sich einsetzten?
Ich denke, das war so ähnlich wie in Kuba, also wie sie es schon gesagt hat. Der Sieg des Sozialismus war immer gekoppelt mit der Emanzipation der Frau. Also die Emanzipation der Frau wurde nicht als was Spezielles gesehen und was von den Frauen extra erkämpft werden muss, sondern als ein Prozess. Und in der Verfassung war eben verankert, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Und in der Wirklichkeit sah es eben ganz anders aus. Es gab eben diese Doppel- und Dreifachbelastung der Frau, sehr viele Scheidungen und andererseits eben auch die ökonomische Gleichstellung der Frau. Also in Maßen, Aber die Frau konnte eben alleine mit den Kindern leben nach einer Scheidung und war nicht abhängig vom Mann. Und nachdem die sogenannte Wende in der DDR passierte, sind viele Frauen an die Öffentlichkeit gekommen. Vorher war es so, dass so Frauengruppen eigentlich nur in der Kirche existierten und alles, was nebenbei versuchte, sich zusammenzufinden, wurde ziemlich schnell von der Staatssicherheit wieder aufgelöst. Einfach weil auch eine gewisse Angst gegenüber den Frauen da war. Also, dass die Frauen nun plötzlich was Neues machen könnten oder irgendwas einklagen könnten. Weil ja immer gesagt wurde, ja, die Frauen haben bei uns alle Rechte. Und so bestimmte angebliche Vergünstigungen wie das Babyjahr, das wurde ja im Grunde genommen von oben verordnet. Dafür haben wir ja nicht kämpfen müssen oder so. Oder auch der Abtreibungsparagraf, als der abgeschafft wurde. Aber zum größten Teil diente es eigentlich nur dazu, die Bevölkerungspolitik zu machen. Es waren einfach zu wenig Kinder da und deshalb mussten eben Babys her. Und dafür wurde das Baby ja auch eingerichtet. Und es galt eben nur für Frauen. Nur die Frauen haben das bekommen, nur die Frauen bekamen Haushaltstage. Und damit wurden sie von vornherein diskriminiert auch, ne? Ja, im Arbeitsprozess. Und jetzt... Es war eben so, dass wir dachten, wenn es jetzt zu Veränderungen kommt, müssen auch bestimmte Sachen von Frauen selber eingeklagt werden, die eben nicht stimmen und die verändert werden müssen. Und mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir um die Sachen kämpfen müssen, die uns im Grunde genommen verordnet worden sind. Also, dass Frauen ökonomisch gleich sind oder dass Frauen mit Kindern alleine leben können. Und im Moment ist es eben so, dass sehr viele Frauen arbeitslos werden, aber nur die wenigsten Frauen wirklich Arbeitslosenhilfe bekommen. Die meisten bekommen Sozialhilfe, weil immer irgendwas gefunden wird, um den Frauen kein Arbeitslosengeld zu geben. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn eine Frau aus dem Babyjahr kommt, nach einem Jahr, ist es eigentlich vorher immer so gewesen, dass ihr Arbeitsplatz dann wieder zur Verfügung stand. Sie konnte weiterarbeiten. Jetzt bekommt sie meistens gar keinen Krippenplatz mehr. In dem Moment kann sie nicht mehr weiterarbeiten, wird entlassen, da aber der Betrieb nicht aufgelöst wurde und es also sozusagen ihre Schuld ist, bekommt sie nur Sozialhilfe. Und jetzt kämpfen wir also um so elementare Dinge und die Sachen, die wir uns vorher so als auf die Fahnen geschrieben hatten, werden langsam zu einer Utopie.
Day breaks in my life. Sometimes the sun shines in my life. Sometimes things work right. You are
believing in the smiles and warmth I feel. Our leavings to come back again. Oh, 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 oh. You are my fall. You are my fall. You. Sometimes don't come every day. When saints never get here at all. For it's a future that I could never face. Bring them all to me.
Die Dinge, wofür ihr jetzt ja eben anfangen müsst zu kämpfen, das sind ja ähnliche Dinge wie die Frauen hier oder auch die Frauen im Trikont noch vermehrt kämpfen, also für Arbeitsplätze, für gesicherte Arbeitsplätze etc. Wie ist denn überhaupt das Bewusstsein so unter den Frauen oder überhaupt in der Bevölkerung der DDR für die Verhältnisse im Trikont, für die Situation der Frauen im Trikont?
Ja, im Moment ist es so, dass vor allen Dingen nur die Probleme im eigenen Land gesehen werden und es ist im Gegenteil so, dass ein ziemlicher Rassismus und ein ziemlicher Nationalismus hochkommt im Moment. Und das betrifft Frauen wie Männer. Ich denke, dass es mehr Männer sind, die jetzt rassistisch reagieren. Aber es sind auch Frauen. Also wenn man jetzt einen Betrieb nimmt, es gibt Regierungsabkommen mit den Dritte Weltländern, also mit Vietnam und mit Kuba. Und die kubanischen und vietnamesischen Arbeiterinnen und Arbeiter, die können nicht entlassen werden. Nun finden aber Massenentlassungen statt und schon richtet sich das gegen die Ausländer. Ne? Und das ist ein ganz schwieriges Problem. Nun hatten wir es geschafft, eine Ausländerbeauftragte in die Regierung zu nehmen, die sich auch um Migranten kümmert, weil zum Beispiel im Moment sehr viele Rumänen in der DDR ankommen und hier leben wollen, also in der DDR leben wollen. Und das gibt aber ungeheure Probleme damit, weil viele Leute denken jetzt, sie bekommen neues Selbstbewusstsein, sie sind Deutsche und sie haben wieder plötzlich eine Identität und es ist ziemlich finster, was jetzt passiert. Und um die dritte Welt kümmert sich kaum jemand. Es gibt jetzt so autonome Gruppen, die so dritte Weltläden aufmachen, was völlig neu ist in der DDR. Aber so die Masse, das ist eher das Gegenteil.
Und ihr in den Frauenorganisationen, wie seht ihr das? Macht ihr dazu was?
Ja, bei uns ist so, wir kümmern uns erstmal um die Ausländerinnen im eigenen Land. Ne? Also wir haben auch Ausländerinnengruppen in dem unabhängigen Frauenverband, in dem ich auch bin, die sich also vor allen Dingen um die Frauen kümmern, die jetzt in der DDR arbeiten.
Ich kann die Frage auch an dich stellen, wie steht es denn mit dem Bewusstsein oder so eine Art Gefühl von Schwesterlichkeit in Kuba mit den anderen Ländern?
Ja, ich glaube, das ist schon besser dort. Also man muss sagen, 48% der qualifizierten Kräfte in Kuba sind Frauen und 50% der Wissenschaftler sind auch Frauen. und das Land hilft viel. Also unsere Ärzte, unsere Lehrerinnen und andere qualifizierte Leute sind in 36 Ländern um Hilfe dort. Und man muss sagen, hauptsächlich die Frau ist auch dort. Und deswegen, man macht das sehr direkt. Also nicht nur mit Worten, sondern mit Tat. Und ich finde das sehr schön, wenn man dort zum Beispiel ein Jahr lang lehren kann, in Afrika oder Südamerika oder Asien. Das ist in Kuba meistens in Südamerika oder in Afrika wegen der Sprache. Oder als Ärztin. Ich kenne viele Ärztinnen, die in Afrika gearbeitet haben und sind sehr selbstbewusst. Sie wissen, was die dort geleistet haben und was sie dort noch leisten.
Und im Land selbst gibt es da auch Informationen über die Situation von Frauen in anderen Ländern?
Ja, das ist sehr bekannt, weil das Land auch zur dritten Welt gehört. Und unsere Frauenorganisation hat viele Verbindungen mit anderen Frauenorganisationen der dritten Welt. Und man darf nicht vergessen, dass wir ungefähr 250.000 ausländische Studenten im Land haben. Das ist in einer Insel Süden Kubas, Isla de la Juventud, Jugendinsel. Und dort sind auch die meisten Lehrkräfte Frauen. Und man weiß das. Also überall weiß man, was dort ist. Sind fast alle Afrikaner, Studenten aus Afrika. Und man organisiert viel. Also man denkt, man muss diese Leute nicht nur verstehen, sondern auch wirklich etwas machen. Ja? Und ich finde das in Ordnung.